Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Menschen sind schlichtweg nicht dafür geschaffen, auf der Reiseflughöhe einer 747 zu funktionieren. Okay, sobald wir über diesem Punkt sind, über dem Südsattel, werden unsere Körper anfangen zu sterben. Ich meine wirklich zu sterben. Man nennt das nicht umsonst die Todeszone, Leute. Die Frage ist also, ob wir euch rauf auf den Gipfel und wieder runter bekommen können, bevor das passiert.
Ich kann da nur zustimmen, Menschen sind dafür nicht geschaffen. Also ich auf jeden Fall nicht, da hochzukraxeln. Everest, wir können aber jetzt dabei sein, und zwar geradezu physisch dabei sein, in dem 3D-Film Everest, über den wir gleich reden werden. Und dann können Sie immer noch entscheiden, ob Sie es selbst auch mal versuchen wollen. Außerdem haben wir tollen Besuch in der zweiten Stunde bei uns zu Gast. Wolfgang Becker, Schöpfer von Goodbye Lenin, und Daniel Brühl kommen zu uns und reden über ihren neuen Film, den sie gemeinsam gemacht haben. Ich und Kaminski, und da spielt Daniel Brühl so einen widerlichen Schmierlappen, ein ekelerregender Journalist. Sowas soll es geben in der Zunft? Durchaus. Er kennt da wohl auch einige Beispiele. Werden wir alles damit reden in der nächsten Stunde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Und die beginnen mit Brandy Butler and the Functionaires. Till you love me. Die Filmfestspiele in Venedig sind längst vorbei. Sie begannen ja mit einem großen Bergsteigerdrama außerhalb der Konkurrenz. Everest hieß dieses Werk, heißt es auch immer noch, und ist jetzt auch ziemlich schnell bei uns angelaufen, seit Donnerstag in den Kinos zu sehen. Diese wahre Geschichte. Anke Lewicke hat den Film auch in Venedig gesehen. Da war sie ja, ist inzwischen immer wieder da. Erstmal herzlich willkommen. Hallo Anke.
Hallo, ich bin vom Gipfel runtergekommen.
Genau, bist jetzt wieder bei uns und wir können reden über dieses Werk von Balthasar Kormákur, ein isländischer Regisseur, der sich einen Namen gemacht hat mit sehr originellen Independent-Produktionen. Jetzt ein großes Drama, eine wahre Geschichte in 3D, die Geschichte einer Konkurrenz, die viele Leute, glaube ich, kennen aus dem Buch von Krakauer. Das ist ja auch bei uns viel gelesen worden, sehr eindrucksvoll. Also ich glaube, dieses Problem der Konkurrenz steht ja auch im Mittelpunkt dieses Aufstiegs. Also 2 Truppen, die im Prinzip gegeneinander kämpfen.
Ja, dabei ist es ja eine kommerzielle Expedition und die ist besetzt mit Leuten, die gar nicht miteinander konkurrieren wollen, sondern die einfach sich diesen Traum realisieren möchten, einmal auf Mount Everest zu sein. Da hat man ja die Japaner. Die war schon auf allen anderen Gipfeln. Ne? Da fehlt nur noch der große 7. Das ist doch immer wieder Thema. Und ich kann ja nur sagen, ich bin da so ein bisschen außen vor. Ich habe unglaublich Höhenangst. Mich ruft der Berg nicht. Deshalb muss ich ja einfach kapieren, warum diese ganzen Menschen, die daran teilnehmen, die ja auch viel Geld dafür ausgeben, ich glaube, es kostet $80,000 und so weiter, warum wollen sie eigentlich die Natur bezwingen? Und genau das erzählt der Film mir doch eigentlich nicht. Er ist doch, denk mir mal an den Anfang, aufgebaut wie so ein klassischer Katastrophenfilm. Da ist man da am Flughafen, dann sieht man da die hochschwangere Keira Knightley, wie sie ihren geliebten Bergsteiger verabschiedet. Und man fragt sich schon, oh, wird dieser arme Mann je das Baby erblicken? Oder der dünne Postbote, wo man spürt, oh, der hat das ganze Geld zusammen gekramt. Da denkt man auch, der kommt nicht wieder. Und eigentlich ist es dann ja nicht, dass dieser Film seine Spannung aus dem Stoff zieht, sondern das ist alles Drehbuch. Oder ist dir das anders ergangen?
Ging mir ganz genauso. Übrigens, sie beim Bergführer gespielt von Jake Gyllenhaal und von Jason Clarke. Das ist schon eine Art Konkurrenz, weil die logischerweise ihre Gruppe da eben gut durchbringen wollen und sich auch nicht so furchtbar mögen. Insofern gibt es da schon so einen Konflikt. Aber grundsätzlich fand ich, dass die Technik ankommt, über die müssten wir jetzt unbedingt drehen, diese 3D-Technik, die ja sehr, sehr eindrucksvoll ist und liefert fantastische Bilder, dass die aber eigentlich das menschliche Drama an den Rand drückt.
Ja, es gibt ganz tolle Szenen, vielleicht sollten wir die mal beschreiben, gerade für alle Höhenängstige. Also am Anfang sind die ja in so einem Basislager und müssen ja vorbereitet werden. Das dauert dann ja mehrere Wochen, bis man da hoch darf. Man muss sich an die dünne Luft gewöhnen und dann gibt es dann mal so eine Schlucht, die überwunden werden muss. Und du siehst gar nicht mehr den Abgrund. Es ist eigentlich nur ein dunkles Loch und dann wird da so eine klapprige Leiter drüber geworfen. Und dann müssen die da drüber gehen. Das fand ich wirklich hier sensationell. Also weil du gehst ja mit denen da drüber. Und dann gibt es immer wieder so eigentlich ganz schöne Helikopterfahrten. Aber da habe ich mich dann gefragt, gut, jetzt fliege ich hier so über die Gipfeln, das ist ja schön. Aber das ist doch nicht die Perspektive des Films, sondern die Perspektive des Films müsste doch wieder bei den Bergsteigern sein. Also von unten nach oben. Ich muss doch irgendwie ein Gespür bekommen, welche Strecke die zurücklegen, was die sich überhaupt da antun, oder?
Das sind ja auch immer so eingemummte Gestalten, logischerweise. Also man kann die auch schwer unterscheiden, fand ich, um das mal etwas zynisch zu sagen.
Das sind so bunte Pünktchen.
Ich habe mich mal gefragt, wer ist jetzt hier eigentlich wer? Und dadurch, dass auch die Charaktere eben so blass bleiben, die Figuren eigentlich gar keine Dreidimensionalität bekommen, dadurch geht einem das Drama nicht wirklich nah. Also ich fühlte mich dann manchmal auch ganz schlecht, weil ich dachte, du müsstest jetzt ergriffen sein von den armen Leuten, die da so frieren und so. Aber Empathie hat sich bei mir überhaupt nicht eingestellt.
Nee, bei mir auch nicht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass du den Film, also wir erwarten ja jetzt keine Tiefenpsychologie oder so, aber wenn du die im Basislager näher kennengelernt hättest, also wie sie die Handgriffe einüben, die Bewegungsabläufe, das Atmen mit der dünnen Luft. Und wenn man sie dann später oben auf dem Berg sieht, wenn der Schneesturm kommt, und dann weiß man ja auf einmal, jetzt muss der Handgriff kommen, aber er kann nicht mehr kommen, weil sie zu müde sind. Also über diesen ganzen Ablauf, über das Technische, Mechanische, wäre man viel näher dran gewesen, dann wäre das vielleicht auch ein spannender Film geworden. Mich hätten auch so Fragen einfach interessiert, wie gehen die auf Toilette, was essen die und so weiter. Also das wäre es gewesen. Und die große moralische Frage wirft der Film ja auch nicht auf. Du hast es ja schon gesagt, es gibt dieses Konkurrenzdenken, aber es gibt auch einen unglaublichen Egoismus, weil es ist ja tatsächlich so, um auf den Everest nach oben zu kommen, sind diese Menschen vorbei an erfrierende Kameraden und denen haben sie einfach nicht geholfen, weil sie einfach nur noch nach oben wollten. Also die großen moralischen Fragen, die passen gar nicht in das Korsett dieses kleinen Katastrophenfilms.
Anke, immerhin waren wir dank der 3D-Technik jetzt für uns selber fast glaubhaft da auch schon mal oben, müssen uns das jetzt also nicht mehr antun. Everest läuft jetzt im Kino, der Eröffnungsfilm von Venedig. Dir ganz herzlichen Dank, Anke. Und du weißt ja, viele Kollegen fahren jetzt gar nicht mehr nach Venedig oder nach Cannes, sondern fahren nach Toronto zu dem Filmfestival, das ja auch gerade zu Ende gegangen ist, beziehungsweise fahren von Venedig direkt nach Toronto. Und warum diese kanadische Stadt inzwischen eine so wichtige Festivalstadt ist, das erfahren wir gleich von Anna Wollner, die bereits wieder hier bei uns in Potsdam ist. Ich danke dir, Anke.
Tschüss, lieber Knut.
Hallo und herzlich willkommen. Anna Wollner ist wohlbehalten wieder zurück. Schön, dass du da bist.
Hallo Knut.
Voll Jetlag noch?
Ein bisschen, ja, um ehrlich zu sein.
Du siehst aber munter und frisch aus, berichtest aus Toronto, wo du ja warst und tatsächlich eben direkt von Venedig nach Toronto. Das gibst du dir immer wieder mal, also diese große Reise. Zwei Festivals quasi innerhalb kürzester Zeit. Und interessanterweise haben wir gerade gesprochen über Venedig, Eröffnungsfilm im Everest, Jake Gyllenhaal. Und dann hattest du so ein Déjà-vu, warst in Toronto und plötzlich wieder ein Eröffnungsfilm, wieder mit Jake Gyllenhaal.
Ja, und es war aber zum Glück, möchte ich fast sagen, nicht Everest, sondern Demolition, der Film, der neue Film von Jean-Marc Vallée, der uns Dallas Buyers Club und Wild beschert hat, hat Toronto mehr oder weniger glamourös eröffnet mit einer sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, melancholischen Komödie, die eigentlich sehr, sehr schön war. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass es war so ein gefakter Film. Es waren so Fake-Figuren, es war ein gefaktes Leben, um das es ging. Das war richtig so ein Film-Film, in dem es eben, ja, so von der Dramaturgie her so ein bisschen schwankte. Es war halt alles sehr, sehr drehbuchhaft entworfen und dann auch gespielt. Aber von dieser melancholischen Grundstimmung doch ein Film, der mich dann mehr nachhaltig begeistert hat, als ich eigentlich dachte.
Also der Eröffnungsfilm von Toronto war das. Was ist das überhaupt für ein Festival? Warum hat das diese Bedeutung? Also immer mehr Kollegen, ich habe es ja schon gesagt, strömen da jetzt so hin. Preise zum Beispiel gibt es ja da nicht. Also im Nachhall hört man dann gar nichts mehr davon. So.
Naja, es gibt einen Preis, den Publikumspreis, den People's Choice Award, der heute Abend vergeben wird. Und das ist so ein bisschen, ich sage immer, es ist eine Regel, und aber natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Film, der heute Abend ausgezeichnet wird, der wird bei den Oscars eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Denn es geht in Toronto eben darum, dass sich alle Filme oder zumindest alle amerikanischen Filme, die da laufen, so ein bisschen in Position bringen. Und es ist eben dieses Publikumsfestival und die Stadt lebt dieses Festival. Es ist so ein bisschen wie so ein riesengroßer Ameisenhaufen, denn es gibt über 3000 Volunteers, also wirklich ganz normale Menschen, Berufstätige, die sich extra Urlaub nehmen, Studenten, die in orangefarbene T-Shirts gesteckt werden und helfen während dieses Festivals. Es kann mal sein, dass sie einfach nur eine Tür aufhalten oder den Weg weisen oder einfach so diese riesengroßen Menschenschlangen, die sich da teilweise um mehrere Blocks anstellen, um ins Kino zu kommen, in Schach zu halten. Und dann ist es wirklich so, ich habe es erlebt bei einer ganz normalen Publikumsvorführung, fing auf einmal eine Frau im Publikum mit dem Moderator an zu reden. Sie war stadtbekannt, Nancy hieß sie, und sie hat es geschafft, in den letzten 10 Tagen, halte ich fest, 69 Filme zu gucken.
Absoluter Wahnsinn. Schaffen wir bei der Berlinale nicht.
Nee.
Also überhaupt völlig ausgeschlossen. Jetzt hast du den Oscar schon angesprochen. Also es ist auch so etwas wie eine Startrampe dann, also für die Oscar-Kampagnen dann. Und es fährt ja wohl so ein Oscar-Bus oder steht der?
Also dieser Oscar-Bus, so heißt es. Ja. Also wenn ein Film so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass er sich in Position bringt für die Oscars. Also das ist halt wirklich, in den letzten Jahren hat das geklappt mit King's Speech, lief in Toronto. Black Swan hatte Premiere in Toronto. Gravity hatte Nordamerika Premiere. In den letzten Jahren Dallas Buyers Club. Das ist wirklich, die Filme, die wichtig sind, die bringen sich jetzt in Position. Und da ist es dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen eine große Enttäuschung gewesen. Mhm. Denn dieser richtig große Hype um einen Film oder um zwei Filme, die mehr oder weniger jetzt schon sagen, wir machen das Oscar-Rennen unter uns aus, die sind weggeblieben. Es war tatsächlich teilweise so ein bisschen Ratlosigkeit. Normalerweise gibt es wirklich so Gerüchte, hast du den Film schon gesehen? Das ist ein totaler Geheimtipp. Das blieb dieses Jahr aus. Es ist mal so ein bisschen auffällig. Alle Filme basieren auf einer wahren Begebenheit. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Tagen Based on a True Story gesehen habe. Das war schon so ein bisschen so eine Müdigkeit. Es gab so zwei, drei Filme, die vielleicht herausstechen. Aber zwei davon liefen schon in Toronto, liefen schon in Venedig, nämlich The Danish Girl, dieses Transgender-Drama mit Eddie Redmayne und das Journalistendrama Spotlight. Ein anderer Film, der lief schon in Cannes, Sicario, so ein Drogenfilm, der in zwei Wochen bei uns rauskommt.
Über den wirst du dann auch hier reden bei
und
uns?
Der einzige Film tatsächlich, wo ich so dachte, der hat wirklich Chancen, ist Trumbo. Da spielt Bryan Cranston aus Breaking Bad die Hauptrolle und das ist so ein Film, den Hollywood wirklich lieben könnte, weil es um Hollywood geht. Cranston spielt Dalton Trumbo, einen Drehbuchautor, den wir vielleicht jetzt nicht mehr so richtig kennen, aber der eine ganz bewegende Geschichte hat, weil er in den 50er Jahren auf der Blacklist stand. Er stand auf der schwarzen Liste von McCarthy und ist eben einer dieser Hollywood Ten und kämpft in dem Film einfach darum, dass er wieder Bücher schreiben darf. Und wie das gezeigt wird, das ist wirklich eine Figur, für die man ein Gespür, ein Interesse entwickelt. Es gibt viele Nebencharaktere, die überzeugen. Das war wirklich so ein Film, da kam ich raus und habe gedacht, wow, ich habe mal wieder einen Film gesehen.
Also es gibt diesen Oscar-Bus gar nicht. Es ist mehr der Buzz, sondern im Sinne von Hype. Ich habe mir so vorgestellt wie unser Radio 1-Bus, weißt du, dass man dann reingehen kann. Na, und dann hat man so ein Oscar-Feeling. Nix da.
Nee,
kann man mal einführen.
Es gibt Busse, aber das sind so Foodtruck-Busse, die es auch auf der Berlinale gibt.
Anna, dann hat sich's also, wenn ich mal das richtig verstehe, für dich diesmal gar nicht so richtig gelohnt. Da war Venedig in diesem Jahr ganz offensichtlich spannender als Toronto. Das ist nicht immer so, ne?
Also was ein paar Filme angeht, tatsächlich schon. Es war jetzt, Toronto hatte einen unglaublich soliden Mittelbau. Also viele Filme, wo man sagen kann, die waren interessant, die waren gut. Freeheld zum Beispiel mit Julianne Moore. Sie spielt eine Frau in einer lesbischen Beziehung, eine Polizistin, die im Sterben liegt und sich dafür einsetzt, dass ihre Partnerin ihre Pension übernehmen kann. Und auch das basiert natürlich auf einer wahren Begebenheit wieder. Es ist tatsächlich dieses Jahr, dass sich eher die Schauspieler in Position bringen, um die Oscar-Nominierungen zu kämpfen und weniger die Filme, die dahinter stehen.
Dann sag nur ein letztes Wort zum deutschen Kino, das sich ja da auch präsentiert, traditionell inzwischen.
Das ist unglaublich stark vertreten in Toronto, während man auf den anderen großen A-Festivals den deutschen Film ja immer eher mit der Lupe suchen muss und gar nicht findet, gab es in Toronto, ich glaube, über 30 Filme mit deutscher Beteiligung. Victoria hatte Nordamerika-Premiere in Toronto. Es lief ja in einer der größten Vorstellungen, die man auf dem Festival haben kann, nämlich in einem Gala-Screening der deutsche Film Colonia von Florian Gallenberger. Allerdings auch eine europäische Großproduktion. Emma Watson spielt mit, Daniel Brühl. Ja, und da ist der Funke leider auch so überhaupt nicht übergesprungen. Für mich ein Film, der auf dem Festival überhaupt nichts verloren hat. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das war der schlechteste Film auf dem Festival, den ich gesehen habe. Es spielt in Colonia Dignidad, dieser Kommune in Chile. Sektenartig. Ja. Und das ist mehr oder weniger ein abgefilmter Wikipedia-Beitrag, in dem aber eine fiktive Liebesgeschichte die Hauptrolle spielt. Und das ist so heuchlerisch, dass man den wahren Opfern eigentlich hiermit überhaupt keinen Gefallen getan hat. Also ein Film, aus dem ich mehr als Kopfschütteln raus bin.
Aber jetzt bist du wieder bei uns und dabei freuen wir uns sehr. Schön, dass du wieder da bist. Anna Wollner berichtete eigentlich von zwei Festivals nochmal. Venedig
schon,
und Toronto.
Morgen wird groß gefeiert am Potsdamer Platz im Museum für Film und Fernsehen. Seit 15 Jahren existiert eines der schönsten Museen Berlins, wo man also nicht nur unheimlich viel erfährt über die Berliner, über die deutsche Filmgeschichte, sondern eben auch einen sinnlichen Rundgang erlebt. Also die Schönheit dieses Museums, die Eleganz, ich finde, die gehört unbedingt dazu, wenn wir über dieses Museum sprechen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich dem Direktor erstmal herzlich gratulieren darf. Rainer Rothers bei uns, herzlichen Glückwunsch. 15
Vielen
Jahre.
Dank.
Schön, dass du bei uns bist. Morgen gibt es auch ein Riesenangebot dann für die Besucher und Besucherinnen. Da werden wir auch drüber reden, über diesen Tag der offenen Tür bei euch. Aber vielleicht erstmal, wo siehst du das Museum? So nach 15 Jahren heute auch so in der Berliner Museumslandschaft. Wo steht es da heute?
Also ich glaube, es ist ganz gut angekommen in Berlin und auch international. Und trotzdem gibt es natürlich große Aufgaben, die vor uns stehen. Wenn man eine ständige Ausstellung nach 15 Jahren sich anschaut, dann kann man sagen, ja, konzeptionell super, funktioniert noch ganz toll. Aber die Technik hat sich weiterentwickelt. Heute haben ganz viele schon HD oder sogar 4K-Fernseher zu Hause stehen. Da muss man deutlich nachrüsten. Und wir merken, dass es immer schwieriger wird, aus den finanziellen Gründen die Sonderausstellungen zu finanzieren. Da muss man ganz deutlich auch sagen, das Museum ist nicht nur ein Museum mit einer ständigen Ausstellung, sondern wir haben ganz, ganz viele Sonderausstellungen in den letzten 15 Jahren, 59 Stück. Und das ist das Angebot natürlich, was sich erneuert. Also da ist Bedarf, Handlungsbedarf, Finanzierungsbedarf, aber ansonsten sind wir noch immer sehr zufrieden mit unserem Museum.
Ich meine, das Kernstück, das Glanzstück ist natürlich diese riesige Marlene-Kollektion, die ja auch nur bruchstückhaft ausgestellt ist. Das ist ja wirklich nur ein Teil dessen. Aber sie beherrscht schon auch den Rundgang. Sie ist schon absolut präsent. Und ich bin großer Fan von Marlene. Mhm. Und damals, vor 15 Jahren, war das auch toll, all die Dinge zu sehen. Aber ich frage mich heute manchmal, ob sie nicht dann doch ein insgesamt, auch jetzt mit dem Abstand der Jahre, zu großen Raum einnimmt.
Ja, das stimmt. Das hängt natürlich mit der Entstehungsgeschichte der Marlene-Dietrich-Collection zusammen. Mhm. Das war ein Riesengeschenk. Eine der bedeutendsten Künstler Nachlässe des 20. Jahrhunderts ist an das Museum gekommen und natürlich musste es vor allem am Anfang auch prominent präsentiert werden. Wir denken darüber nach, dass wir so ab 2016, 17 eigentlich gerne eine Umwidmung der ganzen Räume hätten. Nicht nur die Museumsräume, sondern eine andere Verteilung der ständigen Ausstellungsräume, der Sonderausstellung, damit man auch einen vernünftigen Rundgang hinkommt. Das ist ja auch nicht gegeben durch die lange Zeit gesperrten Mediatheksflächen, die dann zu den ständigen Ausstellungen fernsehen wurden. Also auch da sehe ich Handlungsbedarf. Und ja, ich würde dir zustimmen, wir haben wunderbare Marlene-Schätze und können die alle zeigen und gleichzeitig noch eine Riesenausstellung zum Beispiel in Moskau machen. Aber das muss man, glaube ich, neu tarieren.
Mhm. Noch eine Frage, bevor wir dann endlich auf den großen Tag morgen kommen. Du hast ja das Museum für Fernsehen oder die Fernsehabteilung mit angesprochen. Da gibt es demnächst auch eine neue Chefin, nämlich Claudia Wick, eine sehr renommierte Medienkritikerin, wirklich eine sehr, sehr engagierte Frau.
Ja, die ist schon da. Die zählt ja noch die Wochen. Sie ist jetzt in Woche 6.
Ah ja, sie ist also schon dabei. Da gratulieren wir an dieser Stelle nochmal ganz herzlich. Aber die Frage ist natürlich wirklich so, dass gerade für jüngere Leute sich eben das Erlebnis filmischen Erzählens ja durchaus verlagert. Also dass dieser Blick aufs Kino, den wir vielleicht auch noch so haben aus alter Liebe, durchaus nicht mehr unbedingt der zeitgemäße ist und vieles, was eben Geschichten erzählen ausmacht, im Fernsehen stattfindet. Auch da muss man, glaube ich, neu wichten.
Ja, das ist richtig. Also erstaunlich ist es ja, dass der Kinobesuch in Deutschland nicht einbricht sozusagen. Der bleibt so bei diesen 120 Millionen. Weniger als in Frankreich, weniger als in Großbritannien, aber immerhin. Aber die Leute, vor allem die jungen Menschen, schauen nicht mehr nur Kino. Sie sehen es anders. Sie sehen Video on Demand, sie sehen auf YouTube, überall, auf dem Handy. Aber das bedeutet eigentlich, dass das filmische Angebot, das Angebot der Bewegtbilder, nicht geringer wahrgenommen wird, sondern anders und stärker. Also wenn wir vor 10 Jahren von 120, 125, 150 Millionen Kinobesuchen ausgegangen sind, dann haben wir natürlich nicht so viel DVD-Verleih. Wir hatten praktisch noch gar kein Video on Demand. Es gab keine Filme im Internet. Das ist anders. Und darauf muss das Museum natürlich auch reagieren. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es verschiedene Formen gibt, bewegt Bilder, Filme zu schauen. Auch das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre.
Morgen aber erstmal wird richtig gefeiert. Ja. Da werden keine Aufgaben gelöst, da wird richtig gefeiert. Vielleicht kannst du trotzdem mal sagen, wie viele Leute kommen denn so etwa im Jahr zu euch?
Also es kommen in das Museum. Wir haben ja andere Angebote. Wenn wir jetzt nur die Museumsbesucher rechnen, sind das so zwischen 100 und 150.000. Das heißt, wir steuern jetzt stolz auf die 2 Millionen in diesen 15 Jahren zu. Wie viele tatsächlich kommen, ist dann auch immer abhängig von der Attraktivität der Sonderausstellung. Mhm.
Morgen um 10 Uhr geht's los, bis 18 Uhr dann bei freiem Eintritt, also Tag der offenen Tür. Aber es ist nicht nur freier Eintritt in der ständigen Ausstellung, sondern er bietet ja dann insgesamt auch nochmal eine ganze Menge.
Ja, um 12 Uhr gibt's erstmal Kino unten im Arsenal. Mhm. Ein wunderbarer Film mit Asta Nielsen, des Liebes-ABC. Und dann gibt es spezielle Führungen. Es gibt aber auch einen Trickfilm-Workshop für die Kinder, auch um 12 Uhr. Also die Erwachsenen können ins Kino gehen und die Kinder können in den Trickfilm-Workshop gehen. Und dann gibt es Führungen zur Filmstadt Berlin und zur Marlene-Dietrich-Präsentation bei uns im Haus. Das erste um 14, das zweite um 16 Uhr. Auch das ist alles frei. Und wir hoffen natürlich, dass ganz viele das wahrnehmen.
Also morgen ein großes Fest für alle, die da hinströmen werden. Vielleicht macht ihr morgen schon die 2 Millionen voll, dann irgendwie wäre auch schon möglich. Lad die Leute nochmal ein und sag uns wirklich einen guten Grund, den Sonntagmorgen mit euch zu verbringen.
Also einen schöneren Grund, in ein Museum zu gehen als 15 Jahre und nicht sich nochmal anzuschauen, was man vielleicht schon oft gesehen hat oder zum ersten Mal zu entdecken, gibt es nicht, wenn Eintritt frei ist, Marlene wartet und die anderen großen Schätze warten. Also von der Stummfilmzeit bis zum jungen deutschen Film, bis zum Gegenwartskino. Wir haben ja eine Präsentation zum Deutschen Filmpreis da auch. Wenn man sich ein bisschen für Film interessiert, don't miss it.
Ist man morgen dabei. Ab 10 Uhr bis 18 Uhr, also freier Eintritt und viele Veranstaltungen, viele Filme morgen im Museum für Film und Fernsehen. Bedanke mich erstmal sehr, sehr herzlich bei Rainer Rother, bei dem Direktor dieses schönen Museums in Berlin und wünsche euch natürlich morgen ein tolles Fest. Herzlichen Dank dir.
Danke dir.
Und du hast auch netterweise was mitgebracht. Wir können ja nur keine Freikarten verlosen, weil es ja nur Quatsch, wenn ein Eintritt frei ist. Aber wir haben drei Museumsguides, also die richtig schönen Bücher eben, die sehr hilfreich sind, wenn man durch das Museum läuft. Dreimal für Sie da unter 0331 70 99 111, wenn Sie uns folgende ganz einfache Frage beantworten. Eines der schönsten Objekte, und ich erinnere mich damals, als man das zum ersten Mal sehen konnte, ich konnte es gar nicht fassen, dass es wirklich da ist, dass es existiert, ist eben diese berühmte Pustekarte. Wir wollen wissen, aus welchem Film stammt diese Karte. Da ist sie zu sehen, da spielt sie eine ganz wichtige Rolle. Wir können ja sowas sagen, das ist schon sowas wie, ja, eigentlich zu der Zeit sehr erotisch, sehr, sehr frech
gewesen.
Sehr hübsch. Heute lächelt man drüber. 0331 70 99 111. Aus welchem Film stammt die Pustekarte?
Und dies war unverkennbar Sam Cooke mit Bring It On Home To Me. Und die Bücher sind jetzt alle vergeben. Es wussten auch alle Leute, dass es der blaue Engel ist, nicht der Professor Unrath. Der hat ja dann dieses wunderbare kleine Bildchen in der Hand und pustet. Und dann sieht man die Beine von Marlene. Also nichts mehr zu machen, aber morgen freier Eintritt dann im Filmmuseum, im Film- und Fernsehmuseum am Potsdamer Platz. Viel Spaß dort. Little May Home. Mir ist gerade noch eingefallen, er nimmt ja diese schöne Pustekarte seinen Schülern auch weg. Die Schüler sind ja alle Fans von Marlene und der Professor, das ist so typisch, nicht verbietet den Jungs die Karte, aber selbst genießt er diesen Anblick ja sehr. In der nächsten Stunde dann bei uns geht's auch um Bilder, allerdings um gemalte Bilder, Bilder eines Malers namens Kaminski. Die sind ja übrigens auch zurzeit zu sehen in Berlin. Gibt's ja eine kleine Ausstellung mit diesen Werken der Kaminski Stiftung. Das ist schon auch sehr ironisch und sehr hintergründig übrigens. Auf jeden Fall kann man die Bilder sehen in dem Film Ich und Kaminski. Hauptdarsteller ist Daniel Brühl, bei uns im Gespräch zusammen mit seinem Regisseur Wolfgang Becker in der nächsten Stunde. Ben Gallias, Love Isn't All We Need.
Die letzten Bilder. Ein Vermögen wert. Wenn er sie signiert, unbezahlbar. Kaminski malte also doch noch. Viel länger als bekannt.
Ich und Kaminski. Mit diesem Film meldet sich das Dreamteam des deutschen Kinos wieder zurück. Wolfgang Becker, Regisseur von Gudbert Lenin, und sein Hauptdarsteller Daniel Brühl in einer Verfilmung des Romans von Daniel Kehlmann. Die Geschichte eines betrogenen Hochstaplers, eines betrogenen Betrügers, vielleicht auch die Geschichte von Ruhmessucht und Eitelkeit und Ehrgeiz. All dies in einer Medien- und Kunstsatire. Gleich werden die Schöpfer dieses Films, also Daniel Brühl und Wolfgang Becker, hier Rede und Antwort stehen, sind also bei Radio 1 zu Gast. Vorher aber Arcade Fire mit No Cars Go. Inzwischen ist Daniel Kehlmann ein sehr berühmter Autor, einer der erfolgreichsten deutschen Autoren, eben mit der Vermessung der Welt. Davor aber gab es einen sehr geistreichen, sehr satirischen Roman, ein kleiner, hübscher Roman, der gar nicht so viel beachtet wurde, wie er es verdient hätte. Das wird sich jetzt ändern durch die Verfilmung dieses Buches. Ich und Kaminski, bei Surkamp erschienen, eben eine Satire, ein tiefgründiges, philosophisches und sehr unterhaltsames Buch, das jetzt auf die große Leinwand gekommen ist und zwar verfilmt von, ich kann das nicht anders sagen, einem der erfolgreichsten Gespanne der deutschen Filmgeschichte. Damit Gudbert Lenin haben sie einen der größten deutschen Filmerfolge landen können. Das war übrigens im gleichen Jahr 2003, als auch der Roman von Kehlmann erschienen ist. Inzwischen ist sehr viel Zeit vergangen. Sie haben sich viel Zeit gelassen, um diesen Film zu machen. Ich freue mich sehr, dass die Schöpfer heute da sind. Einmal Wolfgang Becker, herzlich willkommen. Und erneut dein Hauptdarsteller Daniel Brühl. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Ja, hallo.
Also hier hast du einen Stoff dir hergenommen, der sozusagen nicht von dir selber stammt. Auch das Drehbuch ja nicht. Das hat Thomas Wendrich geschrieben. Also hier auch von außen sozusagen Leute, die mitgearbeitet haben. Die Vorlage von Kehlmann. Trotzdem muss es etwas gegeben haben, was dich so gefesselt hat, dass du gesagt hast, ich will diesen an sich ja schmalen Roman zu einem großen Kinofilm machen.
Ja, das ist zum Beispiel einer der Gründe, dass er schmal ist. Nicht? Also das ist schon mal besser geeignet als so ein Thomas-Mann-Wälzer. Und trotzdem ist der Film dann zum Schluss ein bisschen zu lang geraten.
Nicht untypisch bei dir.
Ja, nicht untypisch, ja. Und es gibt einfach eine unglaublich großartige Personage in diesem Roman. Das sind einfach so merkwürdige, abstruse, wirklich sehr bewegende, herzzerreißende Figuren, die da drin sind. Und die haben mich schon sehr interessiert und die sind sehr plastisch von Kehlmann geschrieben und haben teilweise wirklich großartige Dialoge, die man auch so eins zu eins übernehmen kann. Trotzdem war es kein Zuckerschlecken, dieses Buch für den Film zu adaptieren, weil da habe ich mich am Anfang doch ganz gewaltig vertan. Also die erste Fassung habe ich einfach mal in den Müll getan. Da war ich noch alleine. Dann kam der Thomas Wendrich dazu. Wir haben dann fleißig zusammen an dem Roman, an dem Drehbuch gearbeitet und haben uns auch ein bisschen die Zähne ausgebissen, bis wir dann wirklich dann so die Struktur gefunden hatten, die viele vieles ermögliche, zum Beispiel auch die Kunst, um die es ja geht, die Kunst des 20. Jahrhunderts. Denn Kaminski ist einer der bedeutenden Maler des 20. Jahrhunderts. Der ist in Vergessenheit geraten, aber zu seiner Lebzeit war er das halt eben. Und das hat uns die Gelegenheit auch gegeben, durch diese Struktur die Kunstwerke auf eine visuelle Art und Weise sozusagen als Kapiteluntergründe mit einzubauen.
Man sieht diese schönen Bilder. Übrigens muss man bis zum Schluss da bleiben. Auch der Abspann ist wunderschön gestaltet. Finde ich auch nochmal so ein Spaziergang durch die Kunst des 20. Jahrhunderts. Und du hast dankenswerterweise jetzt Kaminski schon mal beschrieben, also Gefährte von Picasso, Matisse, möglicherweise ein blinder Maler, ein Mann, der zur Legende geworden ist, aber eben auch schon etwas vergessen ist. Wirklich ein sehr alter Mann, gespielt von Jesper Christensen. Und jetzt sind wir bei deiner Figur, nämlich bei Sebastian Zöllner, ein vielleicht Kunstkritiker, er selber sieht sich so, vielleicht auch Kunstwissenschaftler, eigentlich nicht so richtig. Vielleicht kannst du uns den erstmal vorstellen, also den Gegenspieler, dieses Ich bei Ich und Kaminski.
Ja, das ist so ein Typ, der ist nun schon sehr ehrgeizig, hat ein gesundes Selbstbewusstsein und eine extreme Selbstüberschätzung. Also ein Typ, der sich einfach sehnt nach Größe, nach Anerkennung. Er will ein großer Schöpfer sein. Er will etwas machen. Er will etwas hinterlassen. Aber er ist eigentlich noch ein Niemand. Ich fand das immer eine sehr moderne Figur. Mir sind solche Typen häufiger in Berlin über den Weg gelaufen. Das ist ja so eine Stadt, wo die dann stranden, sitzen in Cafés und haben einen riesengroßen, tollen Roman, der fast fertig ist. Oder ein wahnsinnig tolles Drehbuch. Ja. Und wenn man die so sieht, da war ich mal wirklich beeindruckt, weil die so sehr von sich überzeugt sind und da dachte ich mir, da von denen so ein Scheibchen mir abschneiden, das wäre doch was. Das ist natürlich eine, wie alle Figuren in diesem Roman, eine leicht überzeichnete. Er ist schon ein extrem unangenehmer Geselle, aber das hat mich natürlich total daran gereizt, mit Wolfgang nach der langen Zeit einen Film zu machen und eine Figur darin zu spielen, die konträrer nicht sein kann zu der, die ich in Goodbye Lenin gespielt habe.
Eben, da warst du also der Schwiegersohn für alle und der Liebling für alle. Und mich hat das auch erstmal so überrascht, als ich gehört habe, dass eben Daniel Brühl die Rolle spielt in dem Roman, den ich erkannte, wo ich auch diesen schmissigen, fiesen, zynischen Humor sehr mochte von dem Typen. Irgendwie so ein richtiges Arschloch kann ja auch sehr unterhaltsam sein. Aber diese Besetzung fand ich schon erstmal überraschend.
Ja? Fand ich absolut naheliegend. Also ich habe mir auch wirklich keinen anderen vorstellen können, weil das Unterhaltende daran, das kriegt halt eben nicht jeder hin. Einfach nur unangenehm zu sein, Arschloch zu sein, Kotzbocken zu sein, das können, glaube ich, schon einige. Aber dass da noch etwas anderes durchschimmert, was uns dabei hält, was uns Vergnügen bereitet und was auch eine bestimmte Komik hervorbringt, das kann für mich eigentlich nur Daniel. Deswegen hatte ich nie einen Plan B. Mhm. Ah, ja. Das war sozusagen alternativlos, um ein modernes Wort zu benutzen.
Jetzt sind die beiden ja auch so eine Zwangsgemeinschaft, gespannt. Eben. Also es gibt diesen alten Mann, diesen Künstler, der sich mehr entzieht oder vielleicht auch nicht, sich enthüllt oder vielleicht sich selbst inszeniert. Und wir haben eben diesen jungen Mann, der jetzt das Buch seines Lebens schreiben will, der ihn ja irgendwie letztlich versucht einzuspannen für seine Zwecke. Und Daniel, der große Reiz, glaube ich, des Films, aber eben auch des Buches ist ja, dass man nie so ganz genau weiß, in einem langen Zeitraum nicht, wer zieht hier eigentlich, wer wird gezogen, wer nutzt wen aus oder wer wird ausgenutzt.
Ja, die beiden sind sich dann doch recht ähnlich. Mhm. Und dann hat vielleicht der Ältere auch den Vorteil, dass er ein bisschen älter ist und dann so eine Altersweisheit und noch eine extra Portion Schleue, dass Sebastian immer mehr merkt, dass er gar nicht so sehr die Zügel in der Hand hat, wie er dachte. Und das macht das sehr interessant. Das wird dann ein Verhältnis, was freundschaftlich wäre zu viel, aber eine Annäherung, die ich wahnsinnig schön finde. Und uns beide hat auch, glaube ich, gereizt, nicht nur eine negative Figur, sondern eigentlich zwei zu haben, für die man aber letzten Endes tatsächlich absurderweise Empathie empfindet. Mhm. Und das finde ich immer so toll an solchen Filmen, wenn es gelingt, dass du dann wirklich tatsächlich dein Herz aufgibst, aber eigentlich denkst irgendwie, das sind ganz schöne Arschlöcher. Ne?
Es ist ja auch ein Film, finde ich, über diesen Kunstbetrieb, aber eben auch über das, was wir jetzt machen. Ich meine, letztes ist es auch eine Verabredung. Wir machen jetzt ein Interview. Ich hoffe, dass das gut läuft, dass ihr was Schönes erzählt. Ihr hofft, dass ich halbwegs vernünftige Fragen stelle. Es ist eine Verabredung und es ist auch ein Ausnutzen. Euer Glanz fällt jetzt hier auch auf unser kleines Studio. Zwei berühmte Leute sind da. Also letztlich kennt ihr natürlich auch das, was da passiert. Wird auch nicht so zugespitzt, aber dass man sich gegenseitig benutzt, dass man sich gegenseitig vielleicht sogar ausnutzt, ist durchaus im Kunstbetrieb, im Filmgeschäft ja nichts Ungewöhnliches.
Ja, Ja. Und ich meine, für mich war es natürlich von Vorteil, als Schauspieler hast du ja zwangsläufig immer mit Journalisten zu tun. Wie gesagt, wie ich hier damals schon sagte, habe ich so teils mich an dir orientiert.
Ich war sehr erschrocken, aber es stimmt nicht, kann ich nur sagen.
Es gibt aber tatsächlich zwei Figuren, ich kann natürlich keinen Namen nennen, aber es gibt einen österreichischen Journalist, den habe ich mal kennengelernt, dann dachte ich, das ist der Wahnsinn. Das ist wie das Klischee von einem schmierigen Journalisten. Wenn man den so 1:1 in einen Film reintun würde, würde es keiner glauben, weil es drüber wäre. Aber solche Typen gibt es tatsächlich.
Diese Leute im Film sind allerdings auch, zumindest gilt das für diesen berühmten Maler, sind auch so etwas wie ihr eigener Mythos, ihr eigenes Denkmal. Und bei allem, was sie beschrieben haben, man mag die wirklich, da gebe ich Daniel völlig recht. Und wie man das hergestellt hat, wie ihr das hergestellt habt, darüber reden wir gleich. Bei uns im Studio Daniel Brühl, Hauptdarsteller von Ich und Kaminski. Er ist das große Ich in diesem Roman und diesem Filmtitel. Und Wolfgang Becker, der diesen Film inszeniert hat. Eben dieses Ringen, dieses Duell zweier Männer. Einer sehr alt, der andere jung und aufstrebend, scheinbar aufstrebend, versucht also diesen Alten auszunutzen, ein großes Buch über ihn zu schreiben, versucht seine Geheimnisse zu ergründen, zum Beispiel, ob er wirklich blind ist, ob er als blinder Maler damals eben berühmt geworden ist, überhaupt, was das für ein Künstler ist. Und ich fand das schon ganz interessant, eben bei allem, was die sich da auch nicht schenken und wie brutal die sind, dass man doch immer so das Gefühl hat, es gibt eine Verbindung. Es muss irgendwas da sein, was bei diesen beiden Männern, vielleicht erkennen die sich da irgendwie auch, vielleicht spiegeln sie sich sogar aneinander, Wolfgang. Irgendwas ist da, was die ihm doch verbindet.
Ja, ich glaube, dass der Kaminski das schon früher versteht, als der Sebastian das versteht. Und in dem Moment des größten Scheiterns, ich will jetzt nicht unbedingt hier einen Spoiler produzieren, also dann, wenn der Sebastian kapiert, dass er eigentlich wirklich richtig aufs Kreuz gelegt worden ist, dass das, was er davor hatte, nämlich der Erste zu sein, der mit einer brandneuen Biografie am Markt ist und darauf spekuliert, dass dieser alte Mann möglichst bald das Zeitige segnet, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Und in diesem Moment tröstet ihn sozusagen derjenige, der ihn wirklich beschissen hat, der tröstet ihn noch und sagt, weißt du was, ich mag dich eigentlich ganz gerne. Und das ist auf eine merkwürdige Art und Weise ein Anfang von etwas, was aber nicht weitergehen kann.
Ich habe extra nochmal so ein bisschen im Roman rumgeblättert, auch den Schluss nochmal gelesen, der fast buchstabengetreu ist. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, im Film gibt es schon eine Akzentverschiebung. Also dieses, ich sage nochmal Arschloch, dieser Zöllner wandelt sich im Verlauf des Films und ich finde, er bekommt so eine Melancholie. Er verliebt sich vielleicht sogar ein wenig in das Scheitern. Also ich finde, er ist dann doch ein etwas anderer, als er vielleicht im Roman rausschaut am Schluss.
Das hat sich tatsächlich ein bisschen verschoben. Ich meine, wir hatten ja den Luxus, dass wir eine Menge Zeit haben, bis der Film gedreht wurde. Das heißt, wir sind ja ständig in Kontakt geblieben, weil wir A, sowieso befreundet sind und B, dann irgendwann schon früh wussten, 2009 oder 10, dass wir diesen Stoff zusammen machen wollen. Und ich glaube, Wolfgang und auch Thomas sind auf Dinge eingegangen, die ich dann so mitbringe. Ne? Es ist jetzt nur schon so lange her, dass ich einen Roman gelesen habe, dass ich nicht mehr genau weiß und auch im Film jetzt gar nicht mehr weiß, welche Szenen drin geblieben sind und nicht. Aber dieses Nachmachen von Leuten, das ist etwas, was ich privat sehr gerne mache. Das ist ein Hobby von mir. Und ich weiß gar nicht mehr genau, ob der Sebastian Zöllner das im Roman tatsächlich auch so oft tut.
Nein, macht es gar nicht.
Macht es gar nicht. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel eine Sache, die ist jetzt, glaube ich, im Film auch gar nicht mehr so präsent. Das war etwas, woran ich mich spontan erinnere, was hinzugekommen ist, weil wir uns das so überlegt haben. Und,
ja, ich glaube, dass der Film mit den Figuren einfach zwangsläufig anders umgehen muss, als es ein Roman tut. Also die Position, die Kehmann zu seinen Figuren hat, ist, glaube ich, viel distanzierter als die Figur, die ich habe. Und das liegt auch in der Natur der beiden verschiedenen Medien. Also beim Buch kann ich als Leser quasi selbst einstellen, wie unsympathisch die Figur in meiner Fantasie ist. Ich kann das so ein bisschen feinjustieren. Also wenn er mir dann zu unsympathisch wird, dann ziehe ich den Regler einfach ein bisschen mehr Richtung Sympathie. In einem Film ist das dann so konkret, dass man diese Wahl gar nicht mehr hat. Das heißt nicht, dass wir diese Figur sympathischer gemacht haben, weil die Erzählperspektive ist anders. Also sozusagen die Art und Weise, wie die Figur erzählt ist, ist wärmer und verständlicher. Die hat nicht so diese distanzierte Kühle, fast diese Vogelperspektive, man könnte auch sagen Zoo-Perspektive, wo man halt eben in so einen geschlossenen Käfig reinguckt als Autor, also die Kehmann halt hat. Das heißt, es würde mich auch nicht interessieren, so eine Figur zu erzählen, wenn ich nicht eine große Sympathie oder Verständnis oder auch irgendwie auch eine Liebe und Nachvollziehbarkeit für diese Figur entwickeln würde. Ich könnte sie gar nicht erzählen. Und das, glaube ich, bezieht sich auf alle Figuren. Und dadurch verschiebt sich der Ton ein wenig oder die Art und Weise ein wenig.
Das sind da
beide, der Film wie der Roman, verzichten ja auf eine Katharsis im klassischen Sinne. Mhm. Am Ende sind ja nicht irgendwie, ist nicht einer durch einen Konflikt gegangen, auf die typische Art und Weise, dann mit dieser Engführung am Ende, wo er sich nur zwischen dem und dem entscheiden kann und ist dann plötzlich der bessere Mensch. Was wir ja so oft sehen und was ich auch immer sehr, sehr problematisch finde, weil das entspricht nicht dem, was ich in meinem Leben erlebe, dass ich Leute durch ein Ereignis oder durch einen Konflikt oder durch einen Moment so derartig in ihrer Grundsubstanz verändern. Und hier ist es so, es gibt gar keine Katharsis. Es gibt halt eben, er hat alles verloren und das Einzige, was er hat, ist sozusagen der ganze Müll, den er in seinem Kopf drin hatte, ist ein bisschen rausgefegt worden durch einen Mann, es ist ein bisschen Platz geschaffen worden. Ja. Er hat vielleicht auch ermöglicht durch die Weite des Meeres einen weiteren Blick und er kann einfach nochmal neu anfangen. Das ist alles, was da ist.
So wenig ist das nicht.
So wenig ist das nicht, genau.
Das war auch lustig, an der Reaktion meiner Partner zu sehen, auch an den Schauspielern, die jetzt nur kleinere Rollen hatten, dass eine Reaktion immer zu sehen war, wie schlimm ich bin. Also, und da konnte man immer also wirklich schön nachjustieren, ne? Weil mir war es manchmal dann auch zu grob, zu plump. Ne? Das heißt, man musste manchmal einfach auch nachkorrigieren und ein bisschen mehr, ein bisschen durchlässiger sein, ein bisschen. Und das sind auch die Momente, die ich am meisten mag, ist, wenn man ihn eigentlich in seiner Arschlöchigkeit trotzdem umarmen will, weil man einfach merkt, das ist einfach eine arme Wurst. Ne?
Die genannten Partner übrigens sind so wunderbare Schauspieler wie Josef Hader, Karl Markovic. Dann haben wir natürlich einen wunderschönen Auftritt, finde ich, von Geraldine Chaplin, die du ja schon kanntest aus einem anderen Zusammenhang. Wirklich eine sehr ergreifende Szene. Und natürlich nicht zu vergessen Jesper Christensen, Sinn, also als dein Partner, und das ist ein wirklich ebenbürtiges, starkes Zusammenspiel. Eine Sache bewegt mich noch, du hast das Wort Scheitern vorhin auch verwendet, und das ist für mich auch ein Film natürlich über das Scheitern, das man auch ganz lustvoll annehmen kann, weil es eine Form von Freiheit der Figur am Schluss irgendwie auch gibt, aber inwieweit ist das dann überhaupt für euch ein Thema? Also ich meine, mit Goodbye Lenin, wie gesagt, Millionen in der ganzen Welt kennt man diesen Film irgendwie, Daniel ist ein internationaler Star inzwischen, also dieses Scheitern an sich ranlassen ist vielleicht sehr theoretisch? Oder ist es trotzdem etwas, was man kennt oder was man fürchtet?
Ja, ich glaube, bei dem Schauspieler, der halt eben die Gelegenheit hat, 5, 6 Filme pro Jahr zu drehen und nach möglicherweise einem Misserfolg oder einem nicht so großartigen Rolle gleich mit was anderem nachlegen kann, ist ja halt eben die Zeit, die man als Regisseur und auch gerade als Autor und Regisseur mit einem Projekt verbindet, viel, viel länger. Also man kann sagen, heute 2, 3 Jahre, das ist der Normalfall. Bei mir war es sogar noch länger, wie alles länger dauert bei mir. Und da ist natürlich die Fallhöhe doch ein bisschen größer. Also ich glaube, dass auch die Erwartungen sehr hoch sind nach so einem Erfolg wie Goodbye Lenin. Dass viele Leute auch denken, ich würde genau an so etwas anknüpfen. Das wollte ich nicht, wollte wirklich was anderes machen. Ich habe mich jetzt auch nicht so sehr davon beeindrucken lassen. Ich bin mir auch schon bewusst, dass ich damit auch eben scheitern kann oder dass Leute sich nicht dafür interessieren. Aber wenn man das die ganze Zeit im Kopf hat, dann ist man sowieso handlungsunfähig und auch fantasieunfähig. Also, aber das Scheitern ist als Möglichkeit immer da und das Scheitern gehört genauso dazu, wie der Erfolg dazu gehört. Wenn man das nicht akzeptiert als einen Teil des Schaffens, dann wird man garantiert scheitern.
Was ich schon bei Goodbye Lenin schön fand, ist, es ist kein Film, der mit Kalkül gemacht wurde und auf einen großen Erfolg schielend, weil das war es einfach nicht. Natürlich hat sich ja auch im Nachhinein gezeigt, die geschichtliche, politische Ebene, die dieser Film hat und so wie er erzählt, ist einfach eine geniale Idee und hat so viele Leute erreicht und wurde der Mega-Hit. Aber das, als Film an sich ja nicht so ein ultrakommerzieller Film. Es bleibt ja eigentlich ein Arthouse-Film. Wir haben den ja damals gedreht und haben gedacht, wir machen einen kleinen deutschen Film. Ne? Und dann ist das so durch die Decke gegangen. Ich glaube, das hat keiner so erwartet. Und an diesen Film sind wir halt ähnlich rangegangen. Dann bedeutet für mich Erfolg auch, wie zufrieden bin ich mit dem Resultat. Genau. Und ich bin sehr stolz auf diesen Film. Der ist für mich ganz toll geworden. Der ist was Besonderes. Der ist nicht nach Reißbrett und Schema F gemacht. Das ist wirklich, der steht für sich alleine da. Für mich ist das großes europäisches Kino. Also sage ich jetzt schon in Zöllnerschen Selbstbewusstsein. Und dann ist das für mich davor. Und dann wird man halt mal sehen, aber da darf man sich nicht allzu kirre machen. Es ist schwer genug, wie du weißt, heute, wer geht schon für was ins Kino. Das
wird dann. Trotzdem, denke ich mal, wird euer Film sein Publikum finden. Wie viele Millionen es diesmal sein werden, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall sehen die Leute dann mit Ich und Kaminski einen sehr geistreichen, sehr amüsanten Film, auch über das große Thema, was ist Ruhm, und damit finde ich den Film übrigens auch sehr modern, weil dieser
dieser Ruhm, der sich ja ablöst von der Persönlichkeit, die hat dann mit diesem eigentlichen Künstler gar nichts mehr zu tun. Dieser plötzlich entstehende Ruhm, der ist ja auch ein sehr zeitgemäßes Phänomen. Jetzt ist also Ich und Kaminski bei uns im Kino zu sehen. Ein Film nach dem Roman von Daniel Kehlmann erschien im Surkamp Verlag. Bedanke mich sehr herzlich bei Wolfgang Becker und natürlich beim Hauptdarsteller Dani Brühl. Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ein Dokumentarfilm nimmt uns mit nach Ägypten und stellt uns vier Frauen vor, und zwar in einer sehr dramatischen Zeit von Ägypten, also von 2011 bis 2013. Es ist ein Film, der eine große Nähe erzeugt zu vier sehr unterschiedlichen Frauen, die aber doch alles stehen für einen ganz bestimmten Lebensweg, auch für einen Mut und für eine ganz besondere Biografie jeweils. Also es sind sehr eindringliche Porträts, die wir sehen können in diesem Film. Der heißt Private Revolutions, jung, weiblich, ägyptisch. Ein Film einer Regisseurin aus Österreich, die erstmal herzlich grüße, Alexandra Schneider. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass wir über deinen Film reden können. Hallo.
Hallo.
Und ich freue mich sehr, dass du von den vier Frauen eine tatsächlich mitgebracht hast, dass wir also eine der Protagonistinnen, die mich übrigens ganz besonders beeindruckt hat in deinem Film, hier heute bei uns haben. Sie ist eigentlich eine Kollegin, your colleague. Sie hat also ein Internetradio in Ägypten betrieben. Sie hat einen eigenen Verlag. Sie gibt Bücher raus über Frauenrechte. Sie ist eine sehr mutige Frau, wie ich finde. Das können wir in diesem Film sehr genau sehen. Ameni Eltunsi. Hi and welcome. It's very good to have you here as a colleague.
Hallo.
Hallo. Hi. Und Alexandra, ich habe ja schon gesagt, vier Frauen, da haben wir da kennt. Du hast dir da sehr viel Zeit genommen, auch in teilweise sehr bewegten, nicht ungefährlichen Zeiten. Erstmal interessiert mich natürlich dein Beweggrund. Warum wolltest du diese vier Geschichten, diese vier sehr unterschiedlichen Geschichten erzählen?
Wie der arabische Frühling losgebrochen ist, war das ja sehr viel in den Medien. Es war ja auch wahnsinnig berührend. Es hat eben mich auch total beeindruckt. Aber wir sehen natürlich in den Medien- und Nachrichtenbildern immer sehr spezielle Ausschnitte und nur ein sehr bestimmtes, vielleicht auch oft oberflächliches Bild, ja. Und ich habe mir gedacht, ich will einfach mal verstehen, was heißt das eigentlich wirklich für die Menschen? Was heißt das, wenn sie abends vom Tahrirplatz oder von anderen Aktionen nach Hause gehen? Wie reagiert da ihre Familie drauf? Und besonders, weil ich habe so viele Frauen da entdeckt und das hat auch gar nicht zu dem gepasst, was ich mir so im Kopf hatte, wie muslimische Frauen sind. Ich habe gedacht, also was bedeutet das dann ganz besonders für Frauen? Und das war ja auch das Ziel vom Film und ich glaube, das vermittelt er auch sehr gut. Also, dass man einfach dabei ist im Alltag von verschiedenen ägyptischen Frauen, von einer sehr religiös Gläubigen, die bei den Muslimbrüdern sehr aktiv ist, bis zu eben Frauenrechtsaktivistin, aber auch eben einer Straßenaktivistin, die aus einer wirklich ärmeren Schicht kommt. Also und man einfach mal erlebt, was es heißt, Frau zu sein in Ägypten.
Und was sind denn so die wichtigsten Themen auch für dich im Ameni? Also wir können sie ja im Film sehen, die dich vor allem im beschäftigen. So what are your main topics in the show and also for the books? What is especially important for you to fight for?
Women rights, equality, gender equality, circumstances, things like the divorce in Egypt. This is everything related to women. This is the main our target too. And the radio and the books too.
Also ihre Hauptthemen sind wirklich Frauenrechte, sind Rechte auf Minderheiten. Sie kämpft gegen Frauenbeschneidung, auch das können wir im Film sehr genau sehen. Also alles, was mit Frauen zu tun hat, Scheidungsrechte in Ägypten. Diese Dinge sind also sowohl Thema eben in der Radioshow, aber eben auch Themen dieser Bücher. Wir sehen das im Film auch, dass du da sehr offen auch in Buchläden gehst, mit Leuten diskutierst, auch mit Männern übrigens diskutierst. Hat sich da doch auch etwas verändert? Auch da stimmt vielleicht unsere Sicht nicht so ganz. Also ich habe mich über die Offenheit dann manchmal auch sehr gewundert, übrigens auch mit der Männer da, also auftreten und reden. So I was surprised, maybe our image, the image that we have is not right or is too black and white. I was really surprised you are working very openly, you go to bookshops, you discuss also with men, which is very interesting to see. So maybe our image is not right, we have maybe not the right perspective. I think maybe a lot of things changed.
It's I don't know actually the image if it's like Egypt full of camels in the streets or not, but we living modern style living. We have like an deep ideology about women that has not that much right that you have it in Europe. But we wear like you and we eat like you. Maybe you change. So some change of the culture of food, but we are living like modern life. Some of the villages are with and Upper Egypt, but Cairo, Alexandria, a lot of places is modern.
Also ich weiß ja nicht, welches Bild wir so haben, eben möglicherweise, wir denken vor allem an Kamele und an Wüste und was ich was, Pyramiden, aber sie sagt, natürlich gibt es Unterschiede, aber wir leben modern, nicht? Es sind moderne Frauen und selbstverständlich gibt es eine Ideologie, die tiefer wurzelt eben auch ist, was die Stellung von Frauen betrifft, aber da haben sich die Dinge auch geändert. Auf dem Land ist es sicherlich wieder anders als in den großen Städten, auch das ist völlig klar, aber grundsätzlich essen Sie Sie vielleicht und manchmal andere Dinge, klar, weil es kulturell so verankert ist.
Our country is full of cars from German.
Sie sagt, unsere Autos fahren da, also auch gerade die Autos aus Deutschland sind auf den Straßen da zu finden. Was sagst du, Alexandra, warum war dir zum Beispiel jetzt so wichtig, Armenis Geschichte zu erzählen?
Ja, ich finde einfach, jede der vier Frauen, die ich gezeigt habe, kämpft wirklich zu einem sehr hohen Preis für eine Sache, an die sie glaubt, die weit über ihr persönliches Glück hinausreicht. Ja? Also setzt sich ein für eine Veränderung einer Gesellschaft und ist da bereit, sehr viel dafür zu tun. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und Armani ist einzigartig, finde ich, in dem, mit welchem Witz und mit welcher Originalität sie auch vielleicht für uns oft schon sehr trocken klingende Themen wie Frauenrechte angeht. Also das hat dann nichts von verstaubtem Feminismus, weil die machen rotzfreche Diskussionen im Radio. Und das fand ich sehr beeindruckend. Auch diese Energie, also was mich sehr, sehr nachhaltig berührt hat, ist, dass alle diese Frauen nicht aufgeben.
I understood in the movie that you grew up in a very traditional family, but now you are a women's right fighter without any fear, as far as I can see it in the movie. And I would really like to know, what is the reason for that? Also man sieht im Film, dass du aus einer sehr traditionellen Familie kommst. Du bist heute so eine Kämpferin, eine offenbar furchtlose Kämpferin für Frauenrechte. Woher kommt das?
My father open-minded and he's thinking modern and thinking that women has a lot of rights. But I have two brothers, they think not. You should the girls because the environment of schools and we grew up in Islamic schools. In Islamic schools, women should have been serving for the guys, not only more than that. So I didn't accept it. So from the pressure of my two brothers, I'm being like a feminist, if you can say that.
Okay, yeah. They are guilty for that. Also sie sagt, sie kommt eigentlich, also klar, aus dieser Familie, ihr Vater war durchaus offen. Also der war offenbar sehr viel liberal. Aber die beiden Brüder, also die waren richtig traditionell verankert und sie ist aufgewachsen oder erzogen worden in der muslimischen Schule und das war auch ein großer Druck und vor allem dieser Druck der Brüder, die so traditionell sind, der hat eigentlich dazu geführt, dass sie Feministin wurde. Also sie hat sich da so gegen die Brüder gewehrt. Was wir im Film auch sehen, Armeni, ist eine große Enttäuschung, so habe ich das empfunden, eben bei vielen der Frauen, die mutig auch auf dem Tahrirplatz waren, da gekämpft haben, auch unter Lebensgefahr, mit der Situation, wie sie heute ist. Also diese Enttäuschung, teilst du sie eigentlich? What we can see in the movie is that a lot of women, very brave women, really fought on Tahrir place and so on, are disappointed now with the situation because they expected much more and had great hope. So what about you? How do you feel?
Yeah, I feel the same. Yeah, because I'm one of them. I always have a high expectation after Mubarak go. We think that we will be in the first world. But actually, the truth make us, our expectations killed us, actually. Mm. And the revolutions failed. Everything came back to the rest again. And I hope Egypt to be better in women's rights and human rights too, actually.
Armeni teilt also diese Enttäuschung, von der ich gesprochen habe, weil sie gehört zu diesen Frauen eben, die diese große Hoffnungen hatten, ganz große Erwartungen hatten, eben nach dem Sturz von Mubarak gehofft hat, dass das große Veränderungen geben wird. Aber das ist eben nicht der Fall, sagt sie gerade. Das ist also überhaupt nicht, sie sind betrogen worden eigentlich um die Früchte, nicht der Revolution. Und sie sagt auch ganz klar, sie hofft natürlich, dass Menschenrechte sich durchsetzen werden in Ägypten. Das ist ihre große Hoffnung, ihr großer Traum. Vielleicht noch eine Beschreibung der Machart, Alexandra, weil im Film, du bist präsent, du sprichst natürlich auch über deine Erfahrung, über den Einstieg, auch Bekanntschaft mit den Frauen. Man sieht auch mal, ich finde das sehr anrührend, wenn dieser Buchladen abgefackelt wird, das sieht ja furchtbar aus, dann sieht man deinen Arm mal, da streichelst du dann eben auch Armeni. Also du bist schon auch Teil des Projektes und spiegelst keine außenstehende Objektivität vor.
Ja, also ich glaube, der Film, das spürt man ja in jedem Moment, wie nahe ich den Frauen gekommen bin. Diese Nähe, die man als Zuschauer auch erleben darf, dieses Vertrauen und diese, dass man dann in solchen intimen Momenten teilweise dabei sein kann, die basiert auf dieser Nähe. Und dann hätte ich es total abstrakt und absurd gefunden, da so eine pseudoneutrale Berichterstattungshaltung einzunehmen.
Auch das ist im Film mit nachzuvollziehen, wie man überhaupt eben sehen kann, so eine große Unmittelbarkeit. Also man wird ja Zeuge oder Zeugin eben dieses Prozesses von innerhalb zwei Jahren, was sich da verändert hat, welche enormen Umbrüche es gab, auch welche enormen Enttäuschungen es gab. Aber ich habe so den Eindruck, Armeni, I think that you really will carry on with your fight. Even if you can see how hard it is,
and how depressing. So what is the reason for, what is the source of your energy to say, okay, I won't stop?
Because I have a dream to fight for.
Amelie hat einen Traum, für den sie kämpft. And that's what we can see in the movie. Thank you so much, Amelie. It was a great pleasure that you were here. Thank you so much. Alexandra, vielen Dank dir. Alexandra Schneider hat den Film gemacht. Private Revolutions ist im FSK zu sehen in Kreuzberg. Morgen übrigens auch bei der Matinee in den Eva-Lichtspielen ein Film, der ein ganz anderes Bild entwirft von den Frauen in Ägypten. Thank you so much. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Arena Liga Live. So spannende Begegnungen sind dabei wie Hertha zu Gast in Wolfsburg und die Bayern beim Aufsteiger Darmstadt. Wir hören uns am kommenden Samstag wieder. Dann haben wir einen der berühmtesten Fotografen der Welt bei uns zu Gast, Anton Corbijn. Er hat wieder einen neuen Film inszeniert und zwar ist das die Entstehungsgeschichte dieser Ikonen, dieser berühmten Fotos von James Dean, die sein Image für alle Zeiten geprägt haben. Live heißt dieser Film, mehr dazu am kommenden Samstag. Ihnen erstmal ein schönes Kino und natürlich auch ein schönes Fußballwochenende. Tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.